Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen. Aufgeräumt.
Heute war aufgeräumt, 33 Jahre Kinderdorf. Zu Gast Herr Esser.
Ich freue mich total, Herr Esser, dass ich Sie zum zweiten Mal heute hier begrüßen darf.
Was für eine Ehre.
Ja. Und Sie sind der Erste, den ich zweimal eingeladen habe. Ja. Und für Sie Premiere mit Bild diesmal. Mhm. Also genau. Die auch zugucken, sehen Sie heute das erste Mal auch. Für die anderen, so wie beim letzten Mal. Warum freue ich mich besonders, Sie zu sehen? Mhm. Weil Sie, Herr Esser, ich brauche Sie jetzt ja nicht mehr vorstellen, weil, ja, vielleicht für die Neueren, sagen Sie ganz kurz, was wir Sie sind.
Ja. Klaus Esser, ich bin derjenige, der jetzt Geschäftsführer für die drei Bethanien Kinderdörfer ist, seit 7 Jahren. Davor war ich 17 Jahre lang Kinderdorfleiter und davor pädagogischer Leiter im Kinderdorf. Das heißt, ich bin jetzt seit 33 Jahren in leitenden Funktionen in Bethanien unterwegs und fühle mich sehr intensiv mit den Kinderdörfern und mit der bethanischen Idee verbunden. Und mit so ein paar alten Hasen ganz besonders.
Alten Hasen, da bin ich mitgemacht, genau. Mein Stichwort. Ja, und eingeladen habe ich Sie, weil Sie uns verlassen, zumindest in der Funktion. Sie gehen in, darf man das so sagen?
Ja, das muss man so sagen. Das ist, ja. Das ist die Wahl.
Und ich habe gedacht, nee, ich muss die Gelegenheit noch nutzen, Sie nochmal einzuladen. Und Sie einzuladen, damit alle, die den Podcast hören, einzuladen. Eine kleine Reise, 3/4 Stunde durch viele, viele Jahre, 33 Jahre Kinderdorf. Aber ich weiß, stimmt ja gar nicht ganz. Wir reisen nicht nur durch 33 Jahre Kinderdorf in Leitungsfunktion, weil, da reden Sie vielleicht nicht ganz so gerne drüber, aber als Leitung sind Sie ja gar nicht angefangen. Vor meiner Zeit waren Sie auch Praktikant, habe ich gehört. Genau. Also man kann sagen, Sie sind wirklich ganz an der Basis angefangen. Das kleinste Rädchen am Wagen als Praktikant. Ja, vielleicht fangen wir einfach damit an, so ein bisschen Zeitstrahl. Was ist so für Sie in der Zeit als Praktikant wichtig gewesen, bethanisch gewesen? Was ist da so in Erinnerung?
Danke für die Frage. Also ich rede da durchaus gerne drüber, weil ohne diese Praktikantenerfahrung wäre ich heute überhaupt nicht hier, wäre ich ganz woanders gelandet. Weil diese Praktikantenerfahrung 1986 im Studium der Heilpädagogik musste man 3 Praktika machen und ich war ja von meiner Vorausbildung mal Kinderkrankenpfleger, habe ich gelernt und habe mich dann mit der Heilpädagogik beschäftigt und dann habe ich gedacht, gehst du in so eine medizinische Richtung oder in so eine therapeutische Richtung und habe da verschiedene Praktika gemacht und damals war es so, dass Jugendhilfe, also die Kinderheime in den 80er Jahren eher verrucht waren und nicht gut angesehen bei den Heilpädagogen, bei den Sozialpädagogen, weil da gab es ja noch schlimme Zustände zum Teil. Da waren noch Erzieher, Pädagogen unterwegs, die so ein bisschen aus der Nachkriegszeit noch Methoden ausübten zum Teil. Und also es hatte keinen guten Ruf. Und ich bin dann ins Kinderdorf gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich jetzt an den Kontakt kam. Aber ich bin ins Kinderdorf gekommen, hier in Waldnil, in eine Gruppe, ins Sonnenhaus, zu Agnes Löwer. Damals war sie noch nicht Ordensfrau und habe da 6 Wochen, tatsächlich nur 6 Wochen Praktikum gemacht. Und diese 6 Wochen haben mein Leben komplett verändert.
Oh, das glaube ich. Also, dass das jetzt 6 Wochen waren, ich hätte jetzt auch von denen, also wir haben uns ja auch schon mal öfter unterhalten, immer mal wieder, sonst hätte ich ja gar nicht gewusst, Stories aus Praktikantenzeiten gehört. Also danach würde ich sagen, waren Sie 6 Monate.
3 Jahre. Also das war, kam mir auch vor wie eine lange, lange Zeit. Da war jeden Tag irgendwie, waren da Dinge, die mich geflasht haben. Ich habe Geschichten mit Agnes heute noch, die mit einem Kind, der immer abhauen wollte und der immer mit seinem Koffer da unterwegs war und wo man irgendwie auch keine Lust hatte, sich vor die Türe zu stellen und den am Rausgehen zu hindern. Und dann bin ich in meiner jugendlichen Leichtigkeit mit dem rausgegangen und habe gesagt, na gut, wenn du weg willst, dann begleite ich dich. Du bist 8 Jahre alt, ich kann dich ja nicht alleine lassen. Und dann bin ich mit dem zusammen dann Richtung Tor und habe mal versucht rauszukriegen, wo er denn hin will. Und habe mich gut mit dem verstanden und unterhalten. Und irgendwann sind wir auch wieder ins Haus zurück. Und Agnes, die damalige Gruppenleiterin, hat mich als Praktikant da irgendwie gefeiert und gesagt, also wir müssen nicht die Türen zumachen, wir müssen nicht aufpassen, dass der Junge weggeht, sondern wenn du da bist, dann hast du eine Idee, was du mit diesem Kind machen kannst. Und das, also das war
Fluchthelfer, das war toll. Kann man sagen, ne? Sehr modern. Sie waren
Widerstandskämpfer. Also gegen, er wollte ja nicht da sein, wo er war, sondern er hatte die Idee, zu seinen Eltern zurückzukehren.
Ah, okay.
Und die Idee, wir haben ja nun mal viele unserer Kinder und dann scheint das nicht gut bei dem angekommen zu sein. Der hat das nicht verstanden und im Laufe der Zeit dann eben doch. Also so die Begleitung hat ihm dann geholfen, dann da anzukommen.
Sich einfach einzulassen.
Einzulassen. Und das war nur eine Praktikantengeschichte von 6 Wochen. Und ich weiß viele andere noch, wenn die Jugendlichen, die in Ausbildung waren, abends in die Gruppe kamen, in die Kinderdorffamilie zurückkamen von ihren Ausbildungen, die hatten immer was zu erzählen, die haben was erlebt. Mein Dienst war eigentlich zu Ende und ich wollte das aber wissen. Ich wollte das mitkriegen, was haben die zu erzählen? Und dann saß ich da noch bis um 9 und um 9:30 und 10 in der Kinderdorffamilie. Und ich bin so richtig eingetaucht in dieses familiäre Feeling. Ich kam selber aus einer Familie mit 2 Geschwistern. Einer ist früh gestorben. Da war nie so richtig viel Trouble. Und in der Kinderdorffamilie war immer was los. Und ich fand das klasse. Ich habe mich da also einfach auch als junger Mensch wohlgefühlt.
Mhm.
Und habe dann da so angedockt an die Idee. Und habe dann Karneval, lag in diesen 6 Wochen, habe Karneval mitgefeiert. Pater Manuel, die Gottesdienste im Kinderdorf lagen in den 6 Wochen. Und ich habe so viele Dinge da mitbekommen, dass ein paar Jahre später, als ich geheiratet habe, habe ich Pater Manuel gefragt, ob der uns traut. Und die Verbindung zum Kinderdorf ist nie abgerissen. Auch während, ich habe dann noch mein Studium zu Ende gemacht, ich habe noch in der Behindertenhilfe gearbeitet, aber der Kontakt zum Kinderdorf ist einfach immer geblieben.
Also irgendwie, also ich weiß, es gibt ja unter alten Hasen, wie sie schon sagen, auch immer dieses, wer einmal vom Bethanien-Virus infiziert ist, vom bethanischen Geist, wie wir so schön sagen, der hat verloren oder gewonnen eigentlich.
Bethanokokken haben wir manche gesagt.
Bethanokokken, okay, das kann ich auch nicht schlecht. Wenn Sie überlegen, ich weiß nicht, was macht die Bethanienkokken? Woraus bestehen die? Also ich habe gerade schon mitgekriegt, was sie erzählen, ist ein Leben teilen. Ich war da neugierig, es ging nicht mehr um, ich mache jetzt nie eine Arbeit oder einen Dienste. Ich will ja auch mitmachen. Mhm. Hat natürlich ganz viel, denke ich, mit ihrer Persönlichkeit, auch die sie damals dann auch schon hatten, zu tun. Weil wenn jemand da keinen Bock drauf hat, ist das ja eher erschreckend. Aber jetzt von der anderen Seite her,
aber es
können
war
Sie
eben
so eine Essenz raussuchen, was hat sie so infiziert? Was ist das Besondere? Ich meine, wir machen uns ja seit Jahren immer auf die Suche nach dem schönen
bethanischen Geist. Genau.
Wo ist er noch und ist er noch da? Und stellen dann immer fest, doch, er ist noch da. So von der Zeit damals.
Also ich hatte vorher im Zivildienst mal in der Psychiatrie Erfahrungen gemacht mit diesem alten Denken, mit dem alten Modell von schwarzer Pädagogik oder schlechten pädagogischen Situation das war dann mit Behinderten. Und das war dieses Kinderdorf-Familienmodell war einfach der Gegenentwurf. Das war was Positives. Das machte Spaß. Da war eine Freundlichkeit drin. Da waren jeder Altersgruppe wurde da gerecht geworden. Die Großen haben sich auch um die Kleineren gekümmert. Aber also ich hatte außer dieser Junge, der gerade zu seinen Eltern wollte, aber der hatte eine eigene Zielsetzung, aber da wurde auch nicht gegen den etwas getan oder gegen sein Verhalten, sondern für seine Bedürfnisse. Und das war immer so, dass ich dachte, also hier kommt jedes Alter irgendwie zur Geltung und in der Mitte gibt es eine Person, die lebt da und um die herum findet dieses Leben statt und ohne die wäre es auch nicht so gewesen. Ich habe schon auch schnell als Fachpraktikant dann irgendwie auch gesehen, also Team, Kommunikation, ja, könnte man Dinge irgendwie noch besser machen. Das heißt ja nicht, dass der Kern nicht stimmte. Und das war so, dass ich das Gefühl hatte, deswegen ist meine Beziehung zu dieser heutigen Ordensfrau auch immer noch da. Und wenn wir uns treffen, dann haben wir eine gemeinsame Basis, weil ich habe deren Leben in dieser Kinderdorffamilie erlebt und die waren nicht im Dienst. Die waren auch vielleicht ein bisschen zu wenig professionell manchmal, aber die hat dann mit den Kindern gelebt und das war der Kern dieser Lebensgemeinschaft. Und die Kinder haben davon profitiert, die Jugendlichen. Das war das, was ich so als bethanisches Zentrum so mitbekommen habe.
Deckt sich eigentlich mit unserem, das Motto, weiß nicht, Motto kann man nicht sagen, aber dieses Leben teilen ist das, was im Zentrum steht, würde ich jetzt mal so als Exzens. Ja. Was eigentlich ja dann bis heute so ist, weil ich mache ja immer die Brücke nach heute, das genau könnte man bei uns, bei meiner Kinderdorffamilie, denke ich, auch sagen. Also auch mit, ich ziehe mir auch an mit, klar könnte es an der einen oder anderen Stelle vielleicht professioneller sein, professioneller. Nee. Mit also mehr Professionalität oder mit mehr, also da ist vielleicht manchmal schon in der Familie und man bringt sich ja selber auch mit ein. Also und das wird ja damals dann auch schon so gewesen, die Persönlichkeit ist mit da und jede Persönlichkeit hat Ecken und Kanten, die vielleicht auch mal nicht so ganz 100% pädagogisch gerade gut sind.
Also passt eben nicht mit allen Kindern. Ja?
Genau.
Also es gibt
oder
immer
so
mal Kinder, wo es nicht passt. Es gibt immer mal Situationen, wo auch derjenige dann an seine Grenzen kommt und man sich dann fragen muss, ist das noch das richtige Leben teilen? Wenn ich sag mal, auch so eine, da war auch ein behinderter Junge, fällt mir jetzt ein, der, wenn die Kinderdorfmutter da war, total passte ins System, aber wenn die nicht da war, dann merkte man, der war irgendwie verloren und dann machte der irgendwelche aggressiven Dinge, wo dann die Erzieher, die dann da waren, es sehr schwer mit hatten. Also so, dann ist natürlich immer die Frage, wie kommt man mit den Situationen klar und wie ist das Verhältnis derjenigen, die dann die Lebensmittelpunkt ist, da lebt und der Mitarbeitenden, die dann zusätzlich da sind. Das, also man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass für die Mitarbeiter die Kinder genauso reagieren auf einen wie auf die Kinderdorfmutter.
Das ist bis heute so. Das ist einfach so, weil es ja eine Exklusivität an Beziehung ist. Und jeder Erzieher hat natürlich, wenn er gut ins Team integriert ist, auch eine eigene Beziehung zu den Kindern. Und trotzdem ist es nicht die Lebensbeziehung. Also die schlafen nicht hier. Und das war ja damals dann genauso, auch als Praktikant. Sie sind irgendwann, auch wenn spät wahrscheinlich, wieder zurückgegangen.
Ja, ja,
und irgendwann waren ja auch die 6 Wochen um.
Ja.
Aber ich höre dann schon sehr raus, ich habe mich da auch zu Hause gefühlt, wohlgefühlt.
Ja.
Ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Und eben dieses Gemeinschaft. Und dann waren sie infiziert. Und dann haben sie fleißig Theorie gelernt und nochmal Professionalität dazu gewonnen und Qualität. Und sind dann vor 33 Jahren,
92,
gleichen Tag, als ich anfing.
Genau, wir haben das gleiche Datum.
Ne?
Erster Zehnter. Ich glaube, Erster Zehnter.
Sonst wären sie einen Monat später. Und ich meine, wir haben immer zusammen Jubiläum. Jubiläen waren immer, musste ich immer teilen. Das sind noch Trauma, müssen wir irgendwann mal drüber reden. Das ist ein anderer
also
Podcast.
In meinem Kopf ist der 1.11. bei mir.
Okay, hätte ich das gewusst jetzt. Ja, jetzt ist zu spät.
Eine Illusion weniger.
Ja, also dann ist der Herr, sind Sie ein Monat später als ich, angefangen im Kinderdorf.
Ja.
Und dann hatten Sie die Funktion?
Da war ich pädagogischer Leiter. Das war damals in der Zeit, wo ich Praktikum gemacht habe, war Pater Manuel das. Eine Zeit lang war das, glaube ich, Schwester Sarah. Die war aber dann schon in einer anderen Funktion, als ich ins Kinderdorf kam. Das heißt, ich wurde eingestellt, also die Stellen, Ausschreibungen, die ich in der Zeitung gelesen habe, auf die ich mich beworben habe, war pädagogische Leitung. Und ich wusste, dass das vorher die Funktion hat, die Pater Manuel inne hatte. Klar war ich jetzt kein Dominikanerpater und Priester, sondern der nur Pädagoge. Aber das war dann ja auch die Aufgabe, die sich mir dann gestellt hat. Weil, dass es eine pädagogische Leitung brauchte, war zumindest seit 1991 klar, weil da eine Gesetzesänderung kam, Kinder- und Jugendhilfegesetz war begründet und da war klar, mit den Kindern muss man Hilfeplangespräche führen. Die Jugendämter müssen alle halbe Jahre mindestens ins Kinderdorf kommen und Gespräche mit allen Beteiligten führen. Und dafür brauchte man jemand, der das fürs Kinderdorf koordinierte. Und der Wunsch, dass die Kinderdorf-Familien begleitet wurden, dass man Teamgespräche führte, dass man über die Entwicklung von Kindern von außen, also innerhalb des Kinderdorfes, aber von außen kommend mit dem Team gesprochen hat und auch mit Kindern in Kontakt war oder auch bei schwierigen Elternsituationen, dass dann nicht die Kinderdorf-Familie diese schwierigen Eltern begleiten mussten, sondern man dann jemand im Kinderdorf hatte. Das waren so grob die Aufgaben, die mir dann zugetragen worden sind oder die mir aufgegeben worden sind und wo ich dann niemand hatte, der mich da eingeführt hat. Schwester Hermanna war als Kinderdorfleiterin da und die konnte ich schon fragen, aber die war ja Kinderdorfleiterin und war dann für viele andere Dinge noch zuständig und ich habe mich dann da reingefuchst. Ich habe mich dann da reinbegeben und hatte sehr schnell, das ist ja dann mein zweites Standbein, weswegen ich auch schon mal hier sein durfte, vernetzt mit anderen Jugendhilfeeinrichtungen, mit anderen Leuten, die in anderen Einrichtungen gearbeitet haben, mit den anderen Kinderdörfern und habe mich dann so orientiert und geguckt, wie machen die das so und hatte aber sehr viel Spaß daran, mir das selber zu entwickeln und also die Freiheit zu haben, die Schwerpunkte auch selber zu setzen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Heute habe ich das Gefühl, sind diejenigen, die neu ins Kinderdorf kommen, die wollen gerne eine Anleitung haben und eine Richtung haben und wissen, was sie tun sollen. Das ist ja auch richtig so. Also man darf auch die Leute nicht alleine lassen. Aber für mich war das genau richtig in der Zeit.
Ich verrutsche mal eben den Tisch. Ja. Ich merke gerade, mich macht das irre, weil das die ganze Zeit rappelt. Ich hoffe, das ist okay. Ja, aber es macht nichts. Ja. Bevor nachher die Zuschauer auch denken, was passiert da die ganze Zeit? Ja. Was ich interessant finde, ist, wenn man das so jetzt hört, Sie hatten ja vorhin gesagt, als Praktikant, Sie fanden das mit der Gemeinschaft und diesem Mittelpunkt und einfach so toll, infiziert, bethanischer Geist, aber haben natürlich schon so einflächen lassen, aber an der einen oder anderen Stelle hätte man noch und ein bisschen die Schraube drehen können, vielleicht ein bisschen professioneller drauf gucken können, auch mit mehr Abstand. Und im Endeffekt konnten Sie dann ja in Ihrer neuen Position genau das auch machen mit dem Wissen. Also ich denke, es hat ja auch ganz viel mit Wertschätzen zu tun. Also ich kann ja aber nur von mir und meinen Erfahrungen reden. Ich hatte sie auch noch als pädagogischen Leiter am Anfang, ja natürlich. Und es ist ja schon so, irgendwo ist es der Vorgesetzte, der einen dann ja auch pädagogisch auf die Finger guckt. Aber wenn man das Gefühl hat, und das haben Sie immer vermittelt, und ja, weil Sie auch von der Basis kamen, in der Wertschätzung dessen, was da aber an Tolles ist. Und dann kann man ja auch mal ein bisschen fallen oder an einer anderen Stelle oder auch mal oder sich auch mal zanken. Also das hat es ja auch gegeben. Aber ist vom Ansatz her ja eigentlich total toll, dass das so gelaufen ist und dass auch die Stelle noch nicht so fixiert und eng war, dass sie einfach aus ihrer Erfahrung, aus dem Leben, sag ich mal raus, das gestalten konnten.
Also ich habe das als ideal empfunden. Ich habe jetzt ja in der Zwischenzeit zwischen dem Praktikum und dem pädagogischer Leiter sein im Kinderdorf auch ja was gemacht. Ich habe auch nochmal was gelernt und habe auch in dem Zeit, ich habe auch nochmal Basisarbeit gemacht. Ich war ein Jahr im Anerkennungsjahr in einer Behindertenwohngruppe und habe dann den ganz normalen Alltag als Heilpädagoge im Gruppendienst, im Schichtdienst mitgemacht und habe das auch sehr genossen, fand das war eine tolle Erfahrung. Also auch nochmal so Basisarbeit gemacht und war dann in der Einrichtung in der Eifel, wo es darum ging, Eltern zu beraten, Teams zu beraten, weil da kamen Menschen mit Behinderungen hin, die an ihren Orten, wo sie kamen, wegen Verhaltensproblemen oder Schwierigkeiten nicht bleiben konnten und für die man dann einen passenden Ort gesucht hat. Ah. Und in dieser Zeit war ich der Berater und der Begleiter als Heilpädagoge dieser behinderten Menschen, das waren oft Erwachsene, manchmal auch Kinder, habe aber auch mit deren Eltern und dann mit den Mitarbeitern im Team gesprochen, sodass ich da so ein Gefühl dafür gekriegt habe, wie funktioniert Beratung, wie kann man Menschen begleiten, was kann man so von außen mitgeben als Idee, wie man sich und das Leben dieser Person weiterentwickeln kann. Und das habe ich schon mitgebracht, weil ich das Gefühl hatte,
also auch aus der Beratung
kann da habe ich ein bisschen was.
Wie viele Jahre waren Sie pädagogische Leiter? Weiß ich jetzt gerade nicht.
Ungefähr. Ich muss mal rechnen, von 92 bis 2001, also 9 Jahre lang, war ich pädagogischer Leiter und 2001 wurde ja dann die GmbH gegründet und dann hat der neue Geschäftsführer mich direkt zum Kinderdorfleiter gemacht.
Okay, bleiben wir nochmal pädagogischer Leiter. Ja. In der Nachschau, weiß ich nicht, ob es möglich ist, 2, 3 Dinge, jetzt nicht, muss nicht Erlebnisse gewesen sein, aber wo Sie sagen, das hat Sie besonders geprägt, das war so das Schönste. Oder das, ja, wo Sie, das war Ihr Bereich, wo Sie sagen, das habe ich vielleicht auch nachher vermisst. Oder vielleicht auch, was ist schwierig in der Position oder war für Sie schwierig in der Position, ja, oder die schwierigste Zeit, also ohne jetzt ins Tiefste Eingemachte zu gehen.
Ja, da gibt's vieles, aber also ich bin ja Heilpädagoge und dann fängt man ja auch gerne mit dem Schönen an. Mhm. Von daher würde ich sagen, dass das, was mir viel gegeben hat, was ich gerne gemacht habe, war nah an den Kindern zu sein und ein Gefühl dafür zu kriegen, geht's denen gut? Ist das gut, was da passiert? Weil ich war ja nicht im Alltag mit denen zusammen, aber man hatte viele Kontakte zu den Kindern und die kamen in mein Büro, ich wollte ja, dass ich nicht nur in Sitzungen mit Jugendämtern mit den Kindern rede, sondern auch vorher schon mal was von denen wusste, wo wollen die hin, was sind deren Ideen und Ziele. Also das hat mir einfach viel Spaß gemacht, den unmittelbaren Kontakt, ohne dass ich jetzt im Alltag mit den Kindern gelebt habe. Feste, also es war, Betanien kann feiern.
Oh ja.
Es war, Feste waren immer so Highlights, Karneval, aber auch so kirchliche Feste, Kommunion, wenn dann so eine Gruppe sich so richtig rausgeputzt hat und hat die Eltern der Kinder eingeladen. Und das fand ich, das war schon auch besonders, dass ich erleben durfte, dass wirklich ganz schwierige Elternkonstellationen, Großeltern, aber am Tisch bei einer Kommunion neben den Kinderdorfeltern, neben den Kindern saßen und wirklich Teil dieser Lebenswelt der Kinder waren, die man sehen konnte. Da finde ich, ist auch vieles gelungen.
Das ist so das Idealbild, ja, wenn uns das gelingt. Ich sage jetzt mal einfach uns, weil es ja durch alle Ebenen, ja, dass die Eltern mit im Boot sind und begreifen, wir sind wie jetzt gemeinsam Erziehende.
Genau.
Aber sie gehören mit dazu.
Und das ist ja, also, das ist ja nicht nur ein Idealbild, wo man immer hinterherläuft, sondern
manchmal
es gibt Erfahrungen, dass man,
ja,
das gibt, dass das gelingt. Und das war toll. Das war einfach toll. Eine Erfahrung kann ich sagen, die schwierig war, wo ich aber gesagt habe, da habe ich richtig gelernt, weil ich hatte ja auch meine Vorstellungen und ich war so verbunden mit dieser Kinderdorf-Idee, dass es mir oft genauso schwer fiel wie den Kinderdorf-Müttern, Kinder gehen zu lassen. Und es gab Situationen, wo ich aber dann in Gesprächen drin war und wo ich die Eltern kennengelernt habe und nicht sicher war. Also es ging dann in die Richtung bei einer Geschwistergruppe, das weiß ich wie heute, da hat der Vater die abgeholt, wir haben das vorbereitet, es war klar, die 3 Kinder gehen jetzt zum Vater zurück, die Mutter war drogenabhängig, das war klar, dass die nicht sich kümmern konnte, aber der Vater hat gesagt, ich kümmere mich und dann haben wir dem auch nichts entgegenzuhalten gewusst, aber ich war nicht sicher, war das gut? Nein, ich hatte eher das Gefühl, es könnte nicht gut gehen. Mhm. Und dann stand ich da, hatte Tränen in den Augen, die Kinder fuhren weg, der Vater fuhr weg und es war dann aber so und ich habe dann so richtig mitgefühlt, wie es ist, sich zu verabschieden von diesen Kindern. Wir haben den Lebensweg der Kinder nachvollzogen oder begleitet, die Kinderdorfmutter und ich und viele andere im Kinderdorf. Und heute gehen wir auf das Konzert von einem dieser Kinder. Die ist in Frankreich der große Star, ein Musiktalent. Und ich war 2, 3 Mal bei Konzerten von ihr und habe die bejubelt und habe gedacht, kann nicht so verkehrt gewesen sein, was da passiert ist. Und auch dieser Weggang, also ich weiß, dass sie da sehr viel, diese Geschwister alle, sehr viel sich mit auseinandergesetzt haben, im Heim gewesen zu sein, dann bei den Eltern gewesen zu sein und dann auch nochmal eine Migrationsvergangenheit zu haben. Der Vater war, ich glaube, Nigerianer und die Mutter eine Deutsche. Also auch das müssen Kinder ja verarbeiten. Mhm. Das ist in diesen Liedern drin, die Verarbeitung, aber es ist einfach eine tolle Musikerin und ich glaube auch ein toller Mensch geworden.
Also da haben sie im Nachhinein dann die Sicherheit gekriegt, trotz des Abschiedsschmerzes, da war es die richtige Entscheidung. Ja. Was wir ja ganz oft nicht in der Hand haben. Genau. Das macht es so schwer. Ja. Also wenn wir jetzt die Kugel hätten und reingucken könnten, wäre es ja auch vielleicht leichter, auch für, ich sag mal, als Kinderdorfmutter, habe ich auch schon Kinder zurückgeführt nach Hause, auch mit unterschiedlichsten Gefühlen und unterschiedlichste Rückmeldungen. Ja, also klar, von einer, die war im Prinzip ein Mädel nur ein Jahr bei uns und ist dann auch zur Mutter zurück. Und ich hab, die sind dann weggezogen und da haben wir wirklich gar keinen Kontakt mehr zu gehabt. Und die hat dann Jahre später über eins meiner ehemaligen Kinder, die ganz bei mir groß geworden sind, bis sie wirklich groß waren, über Insta, dafür ist ja diese ganze neue Medien, Insta oder Facebook oder fragen Sie mich nicht, über irgendeins dieser Kanäle, haben die sich irgendwie getroffen, virtuell, festgestellt, wir waren ja mal zusammen da. Dann hatten die Kontakt und auf der Hochzeit von meiner ehemaligen stand die auf einmal da.
Okay.
Und ich hatte sie wirklich, warte mal, die war 11, glaube ich, wie sie ging. Die muss dann schon 19, 20 gewesen sein. Also ewig nicht gesehen und war ja damals ein Kind und jetzt eine Erwachsene. Ich habe auch zweimal hingucken müssen.
Man läuft eine Weile, um die Konturen dann wieder zu kriegen.
Und das war so schön. Und die hat von diesem einen Jahr, was die bei uns gelebt hat, so viel erzählt und mitgenommen. Es war schon echt beeindruckend. Ja, ja. Da war es aber wohl so, die ist später doch auch wieder in stationäre Jugendhilfe gekommen und es war gar nicht gut. Und sie hat dann wohl auch erzählt, dass sie wohl sich beim Jugendamt sogar gemeldet hat, wollte zu uns zurück und angeblich hätten wir Nein gesagt. Also da war sich, da hat es nie eine Anfrage gegeben. Ich habe das wirklich auch nochmal im Kinderdorf, das war nie, haben wir ja nie gemacht. Also das weiß ich einfach, dafür das stand ja so Kinderdorf und sie auch.
Ja.
Wenn Anfragen kamen von Kindern, die schon mal bei uns waren, Geschwister oder da gibt es eine Verbindung, hätten sie mich immer gefragt und nicht Nein gesagt, egal wie voll ich gewesen wäre. Und mit der haben wir seitdem dann jetzt ganz regelmäßigen Kontakt. Die hat eine Tochter inzwischen und die kommt regelmäßig zu Besuch. Und das ist total schön. Aber da war es, ich hatte auch ein ganz ungutes Gefühl, aber wir hatten auch gar nichts in der Hand. Und es sah auch eigentlich erst wirklich so aus, dass einfach es eine kurzzeitige, wirklich schwierige Situation war. Die hatte auch Zwischenstation, Tagesgruppe und dann erst zu uns. Also da gab es schon vorher ein bisschen hin und her. Und ja, man weiß es vorher einfach nicht. Und
viele am Ende
denkt man ja auch, ja, den Weg will man auch nicht verbauen, weil es sind ja nun mal auch die Eltern. Und wenn es eben geht, ist schon so meine Haltung, sind die Eltern die Eltern und dann gehören die da auch hin. Aber wir können nicht in die Kugel gucken.
Nee, aber das ist die Erfahrung, ne, zu sagen, also wir müssen auch eigene Bedürfnisse oder eigene Gefühle dann möglicherweise mal hinten anstellen, um zu sagen, könnte sein, dass es doch eine Chance für die Kinder ist und dann darf man die auch nicht verbauen.
Dann darf man nicht der alleinige Retter sein, genau. Okay.
Sie eine habe ich noch.
Ah, eine habe
ich
noch. Okay.
Aus der, ich hatte noch zwei, aber
eine kriegen Sie noch und dann müssen wir weitergehen. Dann ich komme gar nicht bis zum Ende.
Schwierige Kinder. Also es gab ja in der Zeit, als pädagogischer Leiter waren, kamen natürlich oft auch Anfragen. Also mit diesem Kind, das geht jetzt gar nicht, der haut ständig ab, der ist aggressiv, der verletzt andere Kinder und wir wollten ja aber auch nicht so schnell, da war ich mit den Gruppen, mit den Kinderdorfmüttern auch immer relativ einig, wir wollten aber auch nicht die Kinder dann schnell abgeben, so nach dem Motto, es wird schwierig, dann müssen die gehen. Also was machen wir, wenn es schwierig wird? Man sucht Lösungen. So, dann, also, und da war Betalien kreativ und da habe ich viel gelernt in der Zeit, was gibt's für Lösungen, die funktionieren und was gibt's für Lösungen, die drüber sind, ja, wo man dann Kinder irgendwie gegen ihren Willen festhält oder Konstruktionen macht, dass die deren Widerstand irgendwie einzugrenzen, was aber oft nicht funktioniert. Und bei einem dieser schwierigen Kinder habe ich, man gibt dann immer noch eine Chance. Dann gibt es dann noch diese Chance und dritte Chance und vierte Chance. Und eine Chance war bei einem dieser Jugendlichen, das ging in der Gruppe gar nicht mehr, er zieht in ein Apartment direkt gegenüber von meinem Leitungsbüro. Und dann, das war seine letzte Chance. Aber wenn das und das und das jetzt nicht klappt, dann ist das wirklich die letzte Chance. Und dann musst du das Apartment verlassen. Es kam der Tag, da wurde ich zur Bereitschaft gerufen und dann stand er da in diesem Hof, das sehe ich noch wie heute, und der schmeißt mit Blumenkübeln, mit Fahrrädern, zerstört, also der ramponiert wirklich den ganzen Hof und schrie, ich haue jetzt ab, war mit dem Fahrrad da und ich merkte, wie der dann das Telefon nahm und meine Frau anrief und sagte, ich steche jetzt ihren Mann ab.
Oh.
Okay, dann habe ich die Polizei gerufen, dann habe ich gesagt, jetzt ist die Grenze erreicht, Sie müssen mir ja helfen, da werde ich jetzt bedroht und das geht so nicht. Und das hat er dann gemerkt, dass ich die Polizei angerufen habe, ist mit seinem Fahrrad weg. Der hat das Kinderdorfgelände nicht verlassen. Der ist mit dem Fahrrad überall herumgefahren.
Oh nein, ja.
Ist im Kinderdorfgelände geblieben. Die Polizei kam mit einem Zivilstreife, die ist über den Rasen, ich weiß das heute noch, quer durchs Gelände, hat den dann irgendwann gestellt, hat ihm sein Messer abgenommen, der hatte tatsächlich eins. Und dann guckte er nämlich an. Und dann legte der den Schlüssel auf das Polizeiauto und sagt, ich muss Ihnen noch was geben.
Den Schlüssel, das war die Chance.
Das wusste der. Der wusste, der hatte ja jetzt seine Chance verbaselt. Und das war dann auch wirklich so. Und dann mussten wir uns von dem trennen. Dann gab es eine andere Stelle. Und nach einigen Jahren kam der wieder zurück. Und nach noch mehr Jahren hat er ein anderes Kinderdorfkind geheiratet. Und ich war bei der Hochzeit dabei. Also sowas wie eine Versöhnung nachher. Er hat auch gemerkt, er hat es überzogen und der brauchte einfach dann diese Eingrenzung von die wir als Kinderdorf nicht leisten können. Wir können niemanden die Handschellen anlegen, aber an der Stelle brauchte der wirklich mal diese Macht von außen, die ihn dann auch begrenzt hat und sein Leben dann weitergelebt und wir sind heute noch in Kontakt. Also es gibt immer schon mal wieder ehemalige Besucher.
Aber das sind ja so Parallelen, obwohl sie dann ja pädagogischer Leiter waren und nicht mehr so nah dran. Aber also das kommt mir ja bekannt vor. Ne? Also deswegen muss ich im Kopf auch also mal mehr könnte es gewesen sein, weil da kommen ja mehrere in Frage. Also gerade all die Jahre, ich habe ja nicht nur meinen erlebt, sondern auch von anderen Häusern. Und das kann ich nur teilen, dass das, finde ich, die schwierigsten Situationen sind, wenn man entscheiden muss, auch entweder zugunsten der Sicherheit oder wenn man selbst bedroht wird und dann ja auch vielleicht sich noch fragt, wo hätte man die Weichen vorher anders stellen sollen oder hätte man überhaupt und dann einfach auch zu akzeptieren, wenn eine Grenze erreicht ist, die können in dem Moment dann anscheinend diese Chance noch gar nicht wahrnehmen. Ja. Ich glaube, sie hätten noch 20.000 aus dem Hut zaubern können.
Geht nicht.
Die können es dann nicht annehmen und dann sind wir auch einfach nicht mehr das richtige Angebot. Aber sich das einzugestehen und dann in der Härte auch zu sagen, dann müssen sich die Wege trennen. Das heißt ja nicht, wir müssen uns nicht auf Dauer bindungsmäßig trennen. Aber schön, dass das gelingt auf Leitungsebene und in kleiner Ebene kenne ich das auch. Aber Quintessenz daraus trotzdem, und da sind wir ganz einer Meinung, was ich toll finde beim Kinderdorf, wie Sie gerade sagten, diese Kreativität bei Lösungssuchungen, wenn die Kinder dann mal etwas verhaltensoriginell sind und uns Pädagogen dann ein bisschen so ratlos stehen lassen. Und das habe ich ja all die Jahre auch, Sie waren ja auch mein pädagogischer Leiter und dann, jetzt gehen wir nämlich rüber, auch als Kinderdorfleiter, wo Sie ja noch mehr auch von oben was geht und was geht nicht, haben wir schon gemeinsam ganz schön schräge Wege auch gegangen. Und ich habe da immer das Gefühl gehabt, da wo wir uns dann geeinigt hatten, den Weg gehen wir jetzt oder dürfen sie mal machen oder wir probieren das oder bis hin zu, wir stricken mal ein ganz neues Konzept oder irgendwelche Auszeitkinder, die auf keinen Fall in der Kinderdorffamilie gehören, bleiben dann doch. Da waren sie sehr offen und sind sie wieder dran, Kinderdorfleiter.
Ja, was passt. Ne? Also das ist ja, also ein Ziel ist ja, dass man das macht, was den Kindern in dem Moment hilft und nicht das macht, dass die Kinder in das reinpassen müssen, was wir anbieten. Das finde ich falsch. Also
Das funktioniert nicht.
Erstens funktioniert es nicht. Ja, man kann das auch so machen, dass es funktioniert, aber dann sucht man sich eben immer nur genau die Kinder raus, die möglicherweise in das Konzept passen. Wir haben ja früher auch Zeiten gehabt, wo es Besuche, Wochenendbesuche, vorbereitende Besuche gab, dass die Kinder sich da mal die Gruppe angucken konnten und dann entscheiden konnten, dahin zu gehen. Also es gab ja auch, und die gibt es auch noch, Versuche, diese Passung herzustellen zwischen dem, was wir sind und anbieten und den Kindern, was die brauchen. Das versucht man ja auch Fällen immer schon
mal. In manchen ist es immer noch mal so, dass man es machen kann mit einer langen Anbahnung, damit man wirklich gut guckt. Was hat man für ein Gefühl? Ist das das richtige Angebot? Aber selten.
Aber oft ist es eben so, dass irgendwann bricht es dann doch. Und dann zu sagen, wir gucken, was braucht das Kind? Und was können wir stricken, zaubern, anbieten? Also dieses ein Kind weggeben und sagen, soll sich jemand anders drum kümmern, hat mich nie befriedigt. Also fand ich nie gut. Und das war so der Leitfaden für die Kinderdorf-Leitung, weil ich immer dachte, aus dem, was wir machen, entstehen neue Ideen von dem, was wir noch machen könnten, damit es auch für diese Gruppe von Kindern richtig passt. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Eine neue Gruppe, ein neues Konzept, ein neues Angebot, eine neue. Wir haben uns ja auch mit den Kindergärten lange befasst, ich hatte mich mit Kindergärten länger schon befasst, bevor die erste Anfrage kam zur Übernahme eines Kindergartens. Aber ich hatte immer das Gefühl, das könnte gut zu uns passen, auch einen Bethanien Kindergarten anbieten zu können in der Region. Und BEWO, behinderte junge Erwachsene, da sind junge Leute, die ihre geistige Grenze vielleicht im Laufe der Pubertät wird das sogar noch stärker, dass die geistige Eingrenzung bemerkbar wird. Ja. Dann sind die geistig behindert oder werden als geistig behindert diagnostiziert und dann sagt das System, Landschaftsverband, ihr müsst das Kind oder den jungen Erwachsenen abgeben, der muss ja in eine Behinderteneinrichtung. Und wir hatten aber nie das Gefühl, wir machen was falsch, sondern wir folgen diesem jungen behinderten Menschen und bieten dem die Hilfe an, die der braucht. Und warum soll man das nicht weiter tun? Ja. Nur weil der einen Stempel hat.
Ja. Und also da waren wir ja Vorreiter
auch. Da waren wir schon relativ früh.
Was klar war, auch wenn die Integration da drauf stand, aber haben wir gelebt.
Ja.
Ja. Jetzt sind wir aber trotzdem auf einem heiklen Gebiet, Sie sagen schon, wo wir ja auch oft miteinander, also das ist gerungen, aber wo ich sage, ich habe auf der einen Seite ist es genau, wo ich sage, finde ich total toll, so viele unterschiedliche Bedürfnisse und viel anzubieten. Ja. Wir haben ja auch dann zwischendurch Tagesgruppen gehabt, wir haben Diagnostikgruppen und ein bisschen wird das jetzt ja auch noch weitergeführt, aber ich glaube, so in Ihrer Zeit war so auch die Zeit des Wachsens vom Kinderdorf. Wir sind ein Riesenunternehmen geworden. Ja. 100, also allein Bethanien in Schwanthal, 140 Kinder plus Kindergärten. Inzwischen haben wir ja 3.
Ja. 280 Mitarbeiter
Stand heute. Wahnsinn. Irgendwie auch toll. Mhm. Und man merkt auch, dürfen Sie auch stolz drauf sein.
Mhm, bin ich auch.
Ich kann den wirklich halt ein ganz kleines so, für mich als Kinderdorfmutter, die in diesem, ich sag jetzt mal, System oder in dem gelebt hat, war irgendwann der Punkt, jetzt habe ich ja für mich die Lösung gefunden, wir wohnen ja nicht mehr im Kinderdorf, ich wohne ja mit meiner Familie, Kinderdorffamilie, 4,5 Kilometer weiter weg. Mit ein Dingen war schon eins von mehreren, dass ich dieses Leben in diesem Unternehmen irgendwann, dieses, was vorher einfach noch dörflicher war, wo wirklich rechts und links die Kinderdorf, andere Kinderdorfmutter dann war, wo es einzelne Schichtdienstgruppen, sage ich mal, oder familiäre Wohngruppen oder Diagnostik, also andere Gruppen gab, die haben dann ja quasi ein bisschen mehr sich an uns angepasst.
Ja.
Und irgendwann ist es ja gekippt. Inzwischen sind es ja nur noch 4, 5?
Ich glaube, 5 ist, wenn man Ida mitrechnet. Ich glaube, dann sind es 5.
Genau.
Ja.
Ja, also 4 und Ida, du bleibst ein Leben lang Kinderdorfmutter 5.
Genau.
Also wir werden einfach weniger und dann natürlich auch das Verhältnis.
Ja.
Und manchmal, aber eben, es hat die zwei Seiten, bin ich ein bisschen traurig drüber, dass durch diese Größe, wir haben inzwischen, ich glaube, 5 ELs, also Erziehungsleitungen, die so ein bisschen die Aufgabe haben, was früher ihr pädagogischer Leiter war. Wir haben eine ganz tolle Kinderdorfleitung, die auch eigentlich auch von der Basis kommt, was ich total toll finde. Und diesen Gedanken, Kinderdorf haben die auch in sich trägt, weil sie in einer gelernt hat. Und trotzdem ist es alles, und das habe ich auch oft bei Ihnen irgendwann gegen Ende gehabt, natürlich sind Sie weit weg, jetzt als Geschäftsführer sogar noch weiter weg. Das ist so der Wehmutstropfen dahinter, wenn man so viel für so viel Verschiedene anbietet, ist natürlich so dieses familiärere und dieses in kleinen Lösungen und Sie, ne, der wohnt gegenüber von ihrem Büro und sie kriegen alles mit, das ist halt ein bisschen
ist dann nicht mehr gegangen. So. Nein, das ist nicht mehr so. Das ist auch, also das kann man, und ich verstehe auch, dass sie das bedauern, aber es, also die Idee, dass Leitung da Einfluss drauf nehmen könnte, das aufzuhalten. Die habe ich nicht.
Nö, ich auch nicht mehr. Und ich denke, die Lösung, man muss gucken, wer mag wo leben.
Genau.
Ist dann ja auch.
Also die Pluralität ist ja, wir sind ja auch Teil der Gesellschaft, sage ich mal. Und die gesellschaftliche Situation ist plural. Es sind Familien in allen möglichen Regenbogenvarianten heute möglich. Und das war früher konservativer. Da war klar, es gibt einen bestimmten Rahmen für eine Familie und so lebt man als Familie. Und das war spürbar, dass sich das Stück für Stück verändert. Und ich bin die Veränderung, da kann man mich für kritisieren, das kann ich aushalten. Ich bin ja einfach mitgegangen und habe gesagt, wenn, dann will ich die gestalten. Also wenn ich eine Wohngruppe mache, wo keiner mehr lebt, dann will ich aber deren Konzept mitbestimmen und mit überlegen, damit das Familiäre, da bin ich heute noch von überzeugt, auch in einer Schichtdienstgruppe möglich ist.
Ist es auch. Also ja, das unterschreibe ich voll und ganz. Und wir sind ja auch im engen Austausch. Also
jetzt gibt es auch andere Schichtdienstgruppen, da kann man ja auch drüber streiten, wo das nicht mehr so ist. Also gibt's ich höre auch. Clearinggruppe oder Diagnostikgruppe, wo dann auch klar ist, also wir müssen erstmal irgendwie eine Klärung herbeiführen, das Kind muss geschützt werden und da ist aber eine Befristung von vornherein vorgesehen. Auch das ist grundsätzlich ja eine Hilfsform, wo ich heute mit leben kann und wo ich nicht sagen kann, das ist nicht betanisch, weil die Kinder leben. Die leben dann nur auf Zeit.
Also ich finde das auch nicht betanisch, sondern super, weil das brauchen wir auch. Aber wir müssen jetzt ein bisschen, sonst, wenn wir uns da jetzt weiter streiten, müssen wir den Podcast doppelt so lang machen.
Ja, okay.
Wir gehen in den nächsten Zeitabschnitt, aber der passt da ja auch rein, weil das haben Sie ja auch noch mit weitergestaltet und beobachtet als Geschäftsführung. Mhm. 6, 7 Jahre?
Seit 2018, 1.1.2018, 1.6.2018.
Also 7 Jahre. War ich gar nicht so jetzt? Schlecht.
Genau.
7 Jahre Geschäftsführung. Ja. Was hat Sie geritten von der Nähe zu uns Kinderdorfmüttern, den Erziehern, Ihrem Schwalmtal-Kinderdorf Geschäftsführer von allen dreien zu werden? Herr Esser, das erklären Sie mir jetzt mal.
Bethanien. Also Bethanien braucht Lösungen. Bethanien braucht, also ich war am Anfang der Gründung der GmbH ja überhaupt nicht überzeugt, dass Bethanien einen Geschäftsführer braucht. Ich war sogar eher sehr überzeugt davon, dass das Quatsch ist. Ja, und wir als Waldmühler Kinderdorf waren ja, also selbstbewusst war ich glaube ich damals auch schon und hatte auch einen selbstbewussten Verwaltungsleiter und mit Herrn Fohn. Und ich glaube, wir haben damals auch wirtschaftlich eine sehr solide Grundlage gehabt. Ich verstehe aber heute, dass die Schwestern das Gefühl hatten, sie müssen das trotzdem, also die übergreifende Aufsicht und die übergreifende Begleitung der Kinderdörfer auch professioneller wieder machen. Mhm. Und ich war immer der Meinung, wenn man eine Geschäftsführung, wenn man eine übergreifende Organisation braucht, dann sollte der Leiter dieser Organisation ein Pädagoge sein, weil der weiß, was da passiert. Und der sollte dann aber natürlich auch wirtschaftliche Kompetenzen haben, weil wenn die Schwestern die GmbH gründen, um eine wirtschaftliche Stabilität herzustellen, ja, dann muss man das natürlich auch ein bisschen im Blick haben.
Okay.
So, deswegen,
das hat mich gerade. Und jetzt noch kurz, damit ich es verstehe. Ich bin ja immer noch so ein bisschen, frage ich mich manchmal, brauchen wir denn einen Geschäftsführer?
100 Pro, ja.
Was ist Aufgabe Geschäftsführer? Also Wirtschaftlichkeit im Blick zu haben. Was stelle ich mir vor, was Sie so machen, wenn Sie in Ihrem Büro sitzen und ich Ihnen zuwinke?
Ich sitze da und schreibe Mails wahrscheinlich größtenteils oder ich schreibe irgendein Konzept, weil es geht immer noch um Konzepte.
Okay.
Es geht immer noch und nicht nur um pädagogische, sondern auch um Organisation. Das heißt, wie Sie zu Recht sagen, die Kinderdörfer werden größer. Wir haben vor 20 Jahren mal ein Modell überlegt, wie Leitung in so einem Kinderdorf funktioniert. Und wenn ich damals Leiter von 100 Mitarbeitern war und heute Leiter von 280 Mitarbeitern bin, dann frage ich mich, geht das noch so? Das heißt, die Geschäftsführung mit den Kinderdorfleitungen muss überlegen, wie müssen solche Leitungsstrukturen sich weiterentwickeln. Und ich will, wenn wir Bethanien sind, und das ist die Identifizierung, die habe ich nun mal, dann will ich, dass bestimmte grundlegende Dinge in Bethanien gleich sind, dass die sichtbar sind. Also es kann nicht sein, dass ein Mitarbeiter in Bethanien Eltville anders bezahlt wird oder dass es da eine andere Konzeption gibt von der Kinderdorffamilie wie im Kinderdorf in Waldnähe. Das kann nicht sein, sonst sind wir nicht Betanien. Ja. Also es gibt bestimmte Grundregeln und naja, wenn man sich unsere Kinderdorf-Grundregeln, die im Kinderdorf-Handbuch verankert sind, mal angucken, dann haben wir in den 20 Jahren, ich sage jetzt mal 300, 400 Seiten Papier vollgeschrieben mit den Spielregeln, die eigentlich für alle gelten sollen. Manche geraten dann wieder in Vergessenheit, so. aber es gibt schon viele, also konzeptionelle Rahmenbedingungen, wo wir sagen, die sollen vergleichbar sein. Da soll, wo Betanien draufsteht, soll auch Betanien drin sein. Und dann muss man das ja irgendwie definieren. Und diese Klammer für die drei Kinderdörfer, das würde ich sagen, ist eins der wichtigsten Funktionen der Geschäftsführung. Und wir sehen, dass immer einzelne Kinderdörfer auch in Notlagen geraten. Das ist ja nicht so. Jetzt haben wir ein Kinderdorf in Bergisch Gladbach, wo ein Jahr lang die Leiterin krank war. Was passiert denn mit so einem Kinderdorf?
Ja.
Das muss ja weitergehen. Und die Mitarbeiter, die denn da vorübergehend Verantwortung übernehmen, die müssen sich auf die Geschäftsführung verlassen können, die auch ein bisschen weiß, wo es lang geht und was die brauchen, um sich zu stabilisieren. Haben wir alle erlebt, eine Verwaltungsleitung, die nicht so den Überblick hat, wie sie haben sollte, dann muss die Geschäftsführung das mitbekommen und dann, weil die Zahlen laufen bei der Geschäftsführung zusammen und dann erkennen wir, dass wir da in eine Schieflage geraten und dass wir da dran arbeiten müssen.
Also Sie haben das zu tun gehabt. Kurz haben wir die ganze Zeit gemacht. Das Schönste an der Aufgabe Geschäftsführung?
Also am meisten, ich meine, Sie haben es ja angesprochen, mag ja auch eine Schwäche sein, aber am meisten habe ich Spaß an der Verbreitung der Betanien-Idee, also wenn was größer wird. Und Betanien, und jetzt hat Betanien Eltville, das Kinderdorf Eltville mit einem sehr...
Was das Kleinste war und jetzt zum Größten
zum
wird.
Zum Größten geworden ist.
Oder geworden ist schon,
das
ja.
Reduziert sich auch gerade mal ein bisschen wieder, weil... Die Größe hatte auch sehr viel damit zu tun, dass die sich auch um die jungen Flüchtlinge gekümmert haben. Mhm. Und das waren zwischenzeitlich 80, die betreut haben. Dann ist man natürlich also so groß. Jetzt wird das aber gerade auch wieder ein bisschen weniger. Aber es ist trotzdem
eine
große
neue Aufgabe. Es gibt eine Aufgabe und wir gucken.
Und also der Kinderdorfleiter in Eltville, Thomas Kunz, der hat es geschafft, weil das Kinderdorf in Eltville war nicht mehr wachstumsfähig, einfach vom Gelände war voll, konnte nichts mehr bauen, kannst du keine Kinder mehr aufnehmen.
Der ist nach außen gegangen.
Und ist nach nicht nur in ein paar Außenwohngruppen gegangen, sondern der hat den Hunsrück entdeckt, wo er herkommt. Da sind Orte, da sind schöne große Bauernhäuser, da sind schöne Pfarrhäuser und Bauernhöfe. Und dann hat er aus einem einzelnen Außenwohngruppen...
Ich merke schon, das ist das Thema, was wir alles schaffen, Neues. Ich muss ja ein bisschen einsteigen. Der Gedanke, wachsen, weitertragen, den methanischen Geist für möglichst viele und noch mehr individuell anwendbar zu machen.
Aber jetzt wirklich mit der Begrenzung, dass es auch organisatorisch und konzeptionell möglich ist.
Also, das will ich jetzt nicht.
Wir haben 1900 Kinder, die angefragt werden im Jahr in den drei Kinderdörfern.
Ja.
Da könnte man aus wirtschaftlicher Sicht sagen, wir machen jede Woche eine Gruppe auf. Das machen wir nicht. Wir wachsen, auch wenn es aussieht, als wenn das im Rückblick von 5 oder 10 Jahren ein großes Wachstum ist. Wir wachsen moderat und so, wie es Kinderdorf es auch leisten kann.
Ja, auf jeden Fall, Herr Esser. Das haben Sie sehr schön. Ich wollte auch noch, nein, das ist auch so. Also das ist ja auch Ihr Werk, genau.
Ja.
Gibt es auch was? Ja, auf jeden Fall. Also die Frage beantworte ich jetzt. Als Geschäftsführer vermissen Sie natürlich die Nähe zu Ihren alten Kinderdorfmüttern, ne? Nein.
Total.
Was ist als Geschäftsführung, wo Sie sagen, das ist so der Part, der Ihnen am wenigsten Spaß macht, wo es am kritischsten wird oder wo Sie eher auf Mauern oder Grenzen treten, die so nicht funktionieren? Oder gab es das eigentlich so nicht?
Doch, das gibt es immer. Das gibt also in allen Funktionen gibt es immer die Begrenzung, die darin liegt, dass man natürlich nicht in die Köpfe reingucken kann und auch nicht in die Situationen reingucken kann, wo Mitarbeiter mit Kindern alleine sind und Dinge machen, die den Kindern schaden. Mhm. Das ist, ich sag mal, die, wenn es dann zutage tritt, dann ist es eine Tragödie und dann ist das, was also in den Funktionen, in denen ich dann war, einfach furchtbar ist zu erleben, dass Kinder bei uns sind, die sollen geschützt sein, die sollen sich entwickeln Dinge, dürfen und dann passieren Dinge, die wir dann natürlich beenden, wenn wir sie wissen und aufarbeiten, aber das ist einfach schlimm, zu wissen, da erleiden Kinder Schaden, die hier eigentlich geschützt sein sollen.
Ja, das sind die schlimmsten Situationen. Ja. Ich denke, das kennen wir von oben nach unten. Ja. Jo, wir sind jetzt schon am Ende. Ja, nee, war das? Die Zeit ist schon wieder um, Herr Esser. Ja. Ich glaube, ich brauche gar nicht groß zusammenfassen, weil das haben Sie gerade fast selber ganz schön gemacht. Und was ich vom Praktikanten bis zum Geschäftsführer, der ja schon mehr und weiter weg ist, durchweg höre, ist immer unser Kinderdorf, das Kinderdorf, mein Kinderdorf, unser Kinderdorf, mein Gedanke. Also Sie sind infiziert und ich befürchte, Herr Esser, so wie bei den Ehemaligen, auch wenn Sie dann weggehen, im Frieden oder nicht im Frieden, ich muss Sie jetzt auch ziehen lassen. Das ist eine der schwierigsten Situationen, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ja. Aber es ist schon so, also für mich gehören Sie zum Kinderdorf, weil ich bin angefangen und Sie sind angefangen in den unterschiedlichsten Funktionen. Aber ich glaube, Sie sind so infiziert, dass wir Sie immer wiedersehen werden.
Und also ich kann Ihnen das nicht beantworten, weil ich habe da keine Erfahrung.
Ich wollte Sie jetzt nicht festsetzen.
Ich habe da keine Erfahrung mit.
Ein, zwei Worte noch für die Betania als Abschluss. Betanischer Geist.
Also Pilgern, Betanischer Geist, Pilgern. Also was mich wirklich immer geflasht hat, war, mit Mitarbeitern unterwegs zu sein, auf den Spuren von Dominikus, von Pater Lataste, von den betanischen Ursprüngen und einfach da nochmal zu erleben, wie waren diese Ursprungsgeschichten und wie viel Neues und wie viel Revolutionäres, also gegen den Zeitgeist, war am Anfang schon drin. Und das, finde ich, ist immer wieder so ein Flash, um zu sagen, also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, der Zeitgeist, die Familie löst sich auf oder Beziehungen sind nicht mehr wichtig. Also da war schon angelegt, dass man am Menschen dranbleibt und das, was man fühlt, was für den Menschen gut und richtig ist, auch nachgeht. Und das ist das betanische Grundprinzip und das werde ich mitnehmen. Also das hört für mich auch nicht auf, wenn ich aus der Aufgabe rausgehe.
Dankeschön, waren sehr schöne Worte. Und ich hoffe, Sie schaffen es noch, ne, Ihrer Nachfolgerin das zu infizieren. Und ich glaube, dann können wir uns mit gutem Herzen und mit guten Wünschen in Ihre Richtung verabschieden. Und ich bedanke mich, dass Sie nochmal bei meinem Podcast waren und viele Leute, alle, die dies hören, nochmal mitgenommen haben auf so eine Reise vom Praktikanten zum Geschäftsführer und dann in den Ruhestand. Dankeschön.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Und es ist eine Ehre, zum zweiten Mal da zu sein.
Ja.
Vielleicht gibt es sogar ein drittes Mal.
Keine Ahnung. So als ehemaliger Betania.
Ehemaliger Betania. Mal gucken,
wie ist es Ihnen danach ergangen? Vielleicht muss ich Sie dann trösten mit Tempos oder so.
Nein, ich hoffe nicht.
Ja, tschüss.
Vielen Dank. Tschüss. Wiedersehen.